Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker präsentiert den Zucker-Podcast. Ein Podcast zu den aktuellen Themen der Landwirtschaft, Ernährungs- und Zuckerwirtschaft. Der Klimawandel stellt Landwirte vor neue Herausforderungen. Winter werden wärmer, die Sommer werden heißer und die Folge sind trockene Böden und immer mehr Schädlinge. Und schon heute verursachen die Folgen des Klimawandels hohe Schäden in der Landwirtschaft. Davon betroffen ist auch die Zuckerwirtschaft. Und das, obwohl die Zuckerrübe eigentlich besser als viele andere Feldfrüchte mit Trockenheit und Wärme zurechtkommt. Die Frage, der wir also heute nachgehen möchten, wie können neue Züchtungsmethoden der Landwirtschaft helfen, die Folgen des Klimawandels zu meistern? Und das diskutieren wir mit zwei Gästen. Da haben wir heute Professor Dr. Christian Jung, der als Direktor des Plant Breeding Institutes an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel unter anderem an der Zuckerrübe forscht. Im Jahr 2005 hat er für seine Forschungsarbeit den renommierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis erhalten. Hallo, ich grüße Sie, Herr Professor Jung.
Schönen guten Tag.
Außerdem mit in der Runde Dr. Jana Streubel vom Institut für Pflanzengenetik an der Leibniz-Universität Hannover, die sich in ihrer jüngsten Publikation aus dem Jahr 2022 damit auseinandersetzt, wie man Getreide durch eine Veränderung der genetischen Ausstattung resistent machen kann gegen bestimmte Schädlinge. Darüber hinaus ist Frau Dr. Streubel im Vorstand der Gesellschaft für Pflanzenbiotechnologie, die sich als Ansprechpartner und Berater für Politik, Öffentlichkeit, Organisationen und Verbände versteht und deswegen genau richtig hier in dieser Runde. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Dr. Streubel, grüße Sie.
Hallo.
Herr Professor Jung, Sie erforschen die Gene der Zuckerrüben, haben sogar ein Gen entdeckt, das Zuckerrüben widerstandsfähiger macht. Für Laien verständlich gefragt, was ist das Besondere an diesem Gen?
Also das Gen kommt aus einer Wildart und dieses Gen ist deswegen interessant, weil es das einzige Gen ist im weiteren Verwandtschaftskreis der Zuckerrübe, was eine vollständige Resistenz gegen einen der wichtigsten Schädlinge im Zuckerrübenanbau weltweit verleiht. Das ist nämlich der Rübenzystennematode. Und da es sich um ein einzelnes Gen handelt, war es möglich, es molekular zu identifizieren und zu charakterisieren und letztendlich auch durch gentechnische Veränderungen seine Funktion darzustellen.
Jetzt muss ich aber fragen, Frau Dr. Streubel, als Ansprechpartnerin, auch für die Öffentlichkeit, was antworten Sie jetzt jemandem, der sagt, neue Züchtungstechniken, klingt spannend, aber ist das nicht einfach nur eine freundliche Umschreibung für den bösen Begriff der Gentechnik?
Das ist genau die Frage, die wir tatsächlich auch relativ häufig bekommen. Ich glaube, generell muss man in solchen Diskussionen einfach versuchen, möglichst transparent aufzuklären, was eigentlich Gentechnik ist und dieses, vor allem diese, wie Sie auch schon gesagt haben, dieses Vorwort böse, so ein bisschen wegzubekommen aus den Köpfen. Denn letztendlich ist Gentechnik umgibt uns eigentlich überall auf unseren Feldern auch schon generell. Es ist generell einfach ein Verfahren, um das Erbgut von Pflanzen zu verändern durch eine bestimmte Behandlung. Und nur gibt es eben seit ein paar Jahren so eine Diskussion, was eben die neuen Züchtungsmethoden, die auch alle zur Gentechnik gezielt werden, quasi machen können und wie sie klassifiziert werden oder eingeordnet werden juristisch. Und da ist so ein bisschen gerade Bedarf zu diskutieren, ob das so in Ordnung ist oder nicht und ob man da was ändern muss.
Der Laie stellt sich ja, weiß der Wahnsinn, was unter veränderten Genen vor. Deshalb die Frage, muss ich Angst haben? Was genau passiert da eigentlich?
Also grundsätzlich würde ich sagen, muss man da keine Angst haben. Grundsätzlich ist diese Veränderung immer basierend auf Mutationen sozusagen. Also dass in der DNA im Erbgut eines Organismus verändern sich Bausteine. Das passiert tatsächlich regulär in meinem Körper, in Ihrem Körper, also auch bei Pflanzen auf dem Feld relativ regelmäßig. Das ist auch eine Grundlage für Evolution. Und in der Züchtung, gerade bei den Pflanzen, hat man sich das so ein bisschen zunutze gemacht, dass generell einfach Mutationen auftreten. Und durch diese Mutationen können sich durchaus Eigenschaften verändern. Das geschieht völlig zufällig. Und man kann dann quasi mögliche positive Eigenschaften selektieren, also Pflanzen heraussuchen, die eine positive Eigenschaft bekommen haben. Und in der Züchtung hat man sich das zunutze gemacht, dass man diesen Prozess ein bisschen sozusagen angeheizt hat. Und das sind auch diese klassischen Mutageneseverfahren, die seit ein paar Jahrzehnten benutzt werden. Und Dabei hat man einfach Pflanzen zusätzlich noch einer chemischen oder Strahlungsbehandlung ausgesetzt. Dadurch wurden ganz viele verschiedene Mutationen in eine Pflanze eingefügt und dann konnte man aus einem großen Pool sozusagen, also aus einer großen Menge an Pflanzen, mögliche positive Eigenschaften selektieren und damit heutige Kultursorten für wichtige Pflanzen selektieren und züchten.
Herr Professor Jung, in diesem Kontext taucht immer wieder der Begriff der Genschere auf. Einmal ganz einfach für Laien, wie funktioniert diese Genschere? Was ist das für eine Methode?
Die heute gebräuchlichste Methode ist die CRISPR-Cas-Technologie, die ja vor kurzem auch mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Es geht darum, dass das Genom einer Pflanze, also für die Laien die Gesamtheit der Erbinformation einer Pflanze, und das gilt genauso auch für alle anderen Lebewesen, an einer Stelle ganz präzise geschnitten werden kann. Und dieser Schnitt ist an sich eine Katastrophe für einen Organismus, denn dieser Doppelstrangbruch der DNA, das ist ja die Erbsubstanz, die muss sofort repariert werden und das ist auch der Fall. Aber es kommt dann bei der Reparatur, wenn man dieses Reparatursystem überfordert, zu Mutationen, wie ja Frau Sträubel gerade gesagt hat. Und diese Mutation ist in dem Fall erwünscht, indem man zum Beispiel ein Gen ausschalten will. Da wird mal ein Nukleotid vergessen von dem Reparatursystem oder zwei oder drei oder vier. Es entstehen sogenannte Knockout-Mutationen. Das ist, sagen wir mal, die gängigste, weitest verbreiteste Anwendung dieser Genschere, dass man ein Gen also zerschneidet. Das bleibt natürlich nicht zerschnitten, denn dann wäre das ganze Chromosom zerstört. Und dass nach der Reparatur eine Mutation zurückbleibt, die ja zu einem erwünschten Phänotyp führt, zum Beispiel zu einer Resistenz.
Auch in der klassischen Züchtung war es ja immer so, dass man bestimmte Eigenschaften fördern möchte, andere Eigenschaften zurückbaut. Wo ist da, Frau Sträubel, der Unterschied zu dem, was Professor Jung jetzt gerade erklärt hat?
Also in der klassischen Züchtung ist es eher so, man kennt zwar vielleicht schon das Gen, das man treffen möchte, aber man kann nicht gezielt diesen einen Locus, also diese eine Stelle treffen, sondern es ist eher so eine klassische Mutagenese mit Chemikalien oder Strahlen, macht einfach ganz viele zufällige Mutationen und die Wahrscheinlichkeit ist dann, je mehr man das benutzt oder je mehr Pflanzen man damit herstellt, dass man eventuell diese eine Eigenschaft getroffen hat, die man vorher sich angezielt hat. Und da ist eben das Problem, dass man nicht nur eben häufig diese eine Mutation bekommt, die jetzt zum Beispiel mit der Genschere sehr präzise machbar ist, sondern im Hintergrund laufen auch noch ganz viele andere Mutationen ab, die man gar nicht wollte und wo man dann eben schauen muss, dass die nicht auch noch vielleicht im schlimmsten Fall einen negativen Effekt auf eine Kulturpflanze haben, sondern dass man wirklich genau die Pflanzen raussucht, die dann auch den gewünschten Phänotyp zeigen. Und man vergleicht das immer so schön mit diesem Schrotflintenschuss sozusagen, dass man wirklich einfach völlig zufällig Pflanzen behandelt und mutiert an zufälligen Stellen und dann durch Glück oder durch hohe Wahrscheinlichkeit und hohe Durchsätze einfach die Pflanze rausbekommt, die man haben möchte. Und mit den heutigen Methoden ist das präziser möglich.
Wir haben eingangs die Frage gestellt, wie neue Züchtungsformen und Methoden der Landwirtschaft helfen können, auch die Folgen des Klimawandels zu meistern. Da vielleicht nochmal nachgehakt, wie genau können Sie das? Ich meine, Sie haben ja keinen Einfluss auf das Wetter, auf die Trockenheit. Also wie kann die Hilfe aussehen, die man da den Pflanzen angedeihen lässt?
Also ich glaube, was generell einfach immer in der Landwirtschaft gebraucht ist, ist, dass man sozusagen up-to-date bleibt, was gerade für Probleme auftreten. Sei es, dass große Hitze, Dürreperioden, Schädlinge, die sich neu ausbreiten oder die sich adaptieren an bereits bekannte Kultursorten. Das heißt, man muss eigentlich mit der Züchtung immer einen Schritt voraus sein von dem, was die Landwirtschaft braucht. Das wäre so das Idealbild. Und wir können jetzt im Prinzip mit diesen modernen Methoden die Züchtung etwas schneller voranbringen. Mit den klassischen Methoden brauchte man im Durchschnitt, sagt man je nach Sorte, so zwischen 8 bis 10 Jahren, ehe man eine neue Sorte, die angepasst ist an eine aktuelle Problematik, erstellt hat. Und mit den neueren Methoden könnte man das in ungefähr der Hälfte der Zeit schaffen und wäre damit schneller in der Lage zu reagieren auf solche Probleme wie den Klimawandel. Und sicherlich gibt es da einige Sachen, gerade was so Hitze und bestimmte Stresstoleranzen angeht, die sind nicht ganz so einfach auch zu machen mit den heutigen, selbst mit den modernsten Methoden, weil die sehr komplex sind. Also die Eigenschaft ist sehr komplex kodiert sozusagen, wohingegen gerade so Schädlingsresistenzen meistens darauf basieren, dass man einzelne wenige Gene verändert. Und da kann die Genschere heutzutage wirklich gut unterstützen, sofern man diese Gene kennt, dass man die gezielt angeht und gezielt eine neue Möglichkeit für die Landwirte findet, dann resistente Sorten zu züchten.
Was Sie eben dazu gesagt haben, Herr Professor Jung, dass ich vor Schädlingsbefall schützen und Resistenzen erzeugen möchte, verstehe ich richtig, dass damit auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch solche Forschung und Züchtung reduziert werden kann?
Sicherlich. Das ist ja auch das gesellschaftspolitische Ziel. Und das sehen wir auch im Augenblick. Nur das Fatale ist, dass die Politik im Augenblick den Landwirten wesentliche Werkzeuge wegnimmt, indem wichtige Fungizide, Insektizide, Herbizide nicht mehr erlaubt sind, oft aus zweifelhaften oder überhaupt ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage. Das heißt, die Landwirte stehen von heute auf morgen ohne diese Werkzeuge da. Und gleichzeitig soll die Züchtung resistente Sorten bereitstellen, ohne dass man ihnen die Möglichkeiten gibt, wie Frau Sträuble gerade sagte, schnell und effizient solche Sorten zu züchten. Das ist so, als wenn Sie einem Handwerker den Hammer wegnehmen, sagen, der ist gefährlich, der kann auf Ihren Fuß fallen. Stattdessen nehmen Sie jetzt den Schraubenzieher, um den Nagel in die Wand zu schlagen. Geht zwar auch, aber ist Unsinn. Das ist etwa die Situation. Wir wollen, dass weniger Chemie auf dem Acker appliziert wird, dass die Pflanzen sich selbst vor Schädlingen und anderen Schaderregern schützen. Und das ist mithilfe gentechnischer Methoden deutlich schneller zu erreichen. Heute gibt es Ansätze, auch mit der Genschere, dauerhaft resistente Pflanzen zu erzeugen durch die gezielte Veränderung von sogenannten Anfälligkeitsgenen, sodass der Erreger nicht mehr so einfach durch eine Mutation die Resistenz durchbrechen kann, dass diese Pflanzen dann länger die Resistenz zeigen, auch bei wiederholtem Anbau, auch auf, bei großflächigem Anbau. Und das ist ja eigentlich das, was wir doch alle wollen. Vielleicht nur die Ergänzung, dass wir haben ja viel über Resistenz geredet, was ein ganz wichtiges Thema ist, gar keine Frage, aufgrund der Spritzmittelproblematik. Aber es gibt viele andere Phänotypen, also Eigenschaften von Nutzpflanzen, die mithilfe der Gentechnik positiv verändert werden können. Ob das eben Resilienz gegen Hitze und Trockenheit ist, oder wir arbeiten an Phytinsäure-Mutanten, wo also weniger Phosphateinträge in den Boden gehen, damit die Phosphatbelastung vermindert. Oder Pflanzen, die nutritive Verbesserungen zeigen, eine andere Zusammensetzung von Stärke, Speicherölen, Proteinen. All das sind Chancen, die die Gentechnik bietet und die man sorgsam gegen mögliche Risiken abwägen sollte. Übrigens in anderen Ländern ist das auch geschehen, in anderen Ländern, vielen anderen Ländern, Nordamerika, Südamerika, Australien, werden solche Pflanzen inzwischen angebaut im Versuchsstadium und auch kommerziell. Und viele andere Länder wie China, Japan importieren derartige Pflanzen, weil sie die Vorteile gesehen haben.
Wir hatten jetzt über den Pflanzenschutz geredet. Es geht aber auch um Artenvielfalt bei dieser Geschichte. Wie können diese Methoden auch zum Erhalt von Artenvielfalt beitragen?
Wenn man über Artenvielfalt spricht, da denke ich, kommt vielleicht relativ schnell so diese vergessenen Nutzpflanzen sozusagen oder die nicht ganz so die Präsenz quasi bei uns haben, dass sie auch als Nutzpflanzen genutzt werden können in den Kopf. Also das sind zum Beispiel so lokale Sorten, die vielleicht für den großen Weltmarkt gar nicht interessant sind, sondern lokal an bestimmte Gebiete angepasst sind und dort gut wachsen, aber aktuell noch nicht den Ertrag liefern oder noch andere Nachteile haben, die eine gute Nutzung und eine ertragreiche Nutzung irgendwie noch einschränken. Und da könnte man jetzt zum Beispiel auch, indem man Sachen überträgt, die man aus Kultursorten schon gelernt hat und dort versucht anzuwenden, um diese älteren oder Landrassen vergessene Sorten wieder quasi besser kultivieren zu können. Und das würde ja durchaus wieder zu einer Diversifizierung der landwirtschaftlich angebauten Pflanzen führen und könnte damit dann auch die Artenvielfalt wieder ein bisschen aufleben lassen.
Sie haben das Stichwort Ertrag genannt. Ertrag meint ja jetzt nicht nur, dass beim Landwirt die Kassen klingeln, sondern wir diskutieren ja auch gerade momentan in der großen weltpolitischen Lage über das Thema Ernährung der Weltbevölkerung. Kann das auch dazu beitragen, das Problem Hunger in der Welt ein Stück weit zumindest besser in den Griff zu kriegen, jetzt auch jenseits natürlich der Zuckerrübe?
Ja, definitiv. Also es ist eins der Werkzeuge, was man benutzen kann. Es gibt sicherlich, also es wird die einzelne Lösung nicht bringen, sondern es muss ein Zusammenspiel von verschiedenen Methoden und Mechanismen sein. Aber wie Herr Jung schon so schön gesagt hat, wenn jetzt überall werden Pestizide verboten und so weiter und so fort, man darf kein weiteres Land mehr benutzen, das möchte man ja auch gar nicht. Man möchte quasi Ressourcen schonen, das Land, was man schon bestellt, möglichst gut benutzen sozusagen und möglichst viel Ertrag daraus bekommen. Und da kann definitiv moderne Züchtung und die Genschere auch helfen, dass man einfach eben, indem man resistente Sorten anbaut, die gegen Schädlinge besser gewappnet sind, dass man da einfach den Ertrag schon etwas besser sichern kann und dann eben angepasst ist an Probleme, die auftreten und die Ertragssicherung dann eben auch dazu beiträgt, dass wir Nahrungsmittel produzieren können, exportieren können und auch gerade die ärmeren Länder, die sich vielleicht auch Pestizide und so weiter nicht leisten können, Möglichkeiten bekommen, resistentere Sorten anzuwenden.
Herr Professor Jung, wir haben jetzt viele Argumente gehört und diskutiert, warum neue Züchtungstechniken sehr nützlich sein können. Wir müssen aber auch festhalten, der Europäische Gerichtshof hat NZT-Pflanzen, Pflanzen auf Basis dieser neuen Züchtungsmethoden, als genetisch veränderte Organismen eingestuft und die Erforschung und die Anwendung erheblich eingeschränkt. Wie passt das zusammen? Wie bewerten Sie das?
Also Richters Stimme ist nicht Gottes Stimme. Entschuldigung, wenn ich das mal so eindeutig sage. Leider haben die Richter, von denen ja keiner erwartet, dass sie über naturwissenschaftlichen Sachverstand verfügen, aber leider haben sie diesen nicht zu Rate gezogen. Denn erstens muss man wissen, was Mutationen sind, dass Mutationen ständig stattfinden. Bei Ihnen, bei uns, überall im Körper, die meisten werden repariert, aber nicht alle. Jede Rapspflanze unterscheidet sich durch 16 spontane Mutationen von ihren Eltern. Wenn Sie das mal auf ein Feld beziehen, haben Sie schon mal Millionen von spontanen Mutationen in Ihrer Pflanze. Und was CRISPR-Cas zunächst macht, ist nichts anderes. Eine Einzelbasenmutation ist nichts anderes als diese spontanen Mutationen, die ständig passieren. Und da haben übrigens sämtliche Wissenschaftsorganisationen und sogar der Anwalt des EuGH hat darauf hingewiesen, dass derartige Mutationen nicht als gentechnische Veränderung eingestuft werden können mit all den Regularien und letztendlich, was dazu führt, dass der Anbau und die Nutzung dieser Pflanze verhindert wird. Das kann nicht sein. Es macht wissenschaftlich keinen Sinn. Es ist übrigens auch gar nicht nachweisbar. Das ist das größte Problem. Ein Gesetz, das nicht durchführbar ist, ist sinnlos. Sie können zwar diese Veränderung nachweisen, aber nicht unterscheiden von einer spontanen Veränderung. Deswegen ist hier eine Revision dringend geboten. Erstmal, weil aufgrund dieser Tatsache und zweitens, weil hiermit eine wichtige Forschung, aber auch die Entwicklung von neuen Nutzpflanzen, aber auch Nutztieren zum Beispiel und auf anderen Gebieten behindert wird, sodass die EG hier eindeutig nachbessern muss. Das ist ja EU-Recht und das muss nachgebessert werden, dass solche Pflanzen und solche Organismen aus dem Gentechnikrecht herausgenommen werden können. Übrigens, wie schnell sowas geht, zeigt ja der größte Freisetzungsversuch aller Zeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, den wir gerade erleben, in dem Milliarden Menschen die Gentechnik direkt in den Oberarm gespritzt wird. Und die EU übrigens über Nacht das entsprechende Gesetz geändert hat. Keiner hat es gemerkt, aber das zeigt, wie schnell man reagieren kann. Und das war völlig richtig und sinnvoll, dass man so reagiert hat. Wir hoffen also, dass auch da noch eine Reaktion auf das EuGH-Urteil möglich ist.
Wenn der entsprechende Handlungsdruck da ist, weil im Moment stellt es sich ja so dar, der EuGH hat geurteilt, aber da reden wir ja von Europa. In anderen Weltregionen wird weiter geforscht und experimentiert, sei es in China, sei es in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da drängt sich doch die Frage auf, hängt sich Europa beim nächsten Technologiethema denn schon wieder selbst ab? Was heißt das auch für den Forschungsstandort Deutschland? Und was heißt das für Ihre Arbeit? Haben Sie die Koffer schon gepackt und das Ticket nach Amerika gelöst?
Definitiv kam mir das tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal in den Sinn, dass man doch vielleicht sich hier ein bisschen falsch gerade befindet, was gerade die Anwendung angeht. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass für unsere Grundlagenforschung und hier im abgeschlossenen Laborbereich ist die Genschere einfach nicht mehr wegzudenken und sie wird da auch nie wieder rausgehen, weil wir einfach auch Grundlagenforschung ganz anders machen können. Das große Problem ist, dass wir nicht in die Anwendung kommen. Also wir können einfach die Sachen, die wir in den Grundlagenforschung entdecken sozusagen, nicht übertragen und Anwendungsforschung machen. Wir können nur sehr, sehr schwer, und ich glaube, es ist auch seit vielen Jahren kein Freisetzungsversuch mehr oder Freilandversuch mehr durchführbar in Deutschland gewesen. Wir können einfach die Bedingungen, die wir hier in Modellorganismen erforschen, nicht auf Kultursorten so einfach übertragen und damit Experimente machen, um zu zeigen, ob denn der erwünschte Effekt auch wirklich im Feld dann kommt. Und damit habe ich so ein bisschen das Gefühl, man ja schließt sich auf jeden Fall ein, man wird so eine kleine Insel, die bis zu einer bestimmten Grenze forschen kann und dann geht's aber aktuell nicht weiter.
Ich höre sehr deutlich aus Ihren Worten die Sorge um den Forschungsstandort Deutschland bei diesem Thema. Aber nicht nur um den Forschungsstandort, sondern auch um die Anwendung in Europa. Und jetzt muss ich Sie doch fragen, Herr Professor Jung. Unser Landwirtschaftsminister, Herr Özdemir, ist in seiner Haltung zu neuen Züchtungstechniken noch unschlüssig. Sie sind Mitglied der Leopoldina und könnten ihm vielleicht bei der Meinungsbildung behilflich sein. Wie also soll die Politik mit neuen Züchtungstechniken umgehen? Was würden Sie dem Minister raten?
Ach, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Er muss nur mal lesen, Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, er muss nur mal lesen, was Leopoldina, Max-Planck-Gesellschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, alle europäischen Forschungsorganisationen in den letzten 10, 15 Jahren zu dem Thema gesagt haben. Sie haben nämlich eindeutig Stellung bezogen. Und es wundert einen immer wieder, dass die gleichen Politikerinnen und Politiker, die auf der einen Seite sofort wissenschaftliche Erkenntnisse umsetzen wollen, wie Klimaschutz, was ja auch völlig richtig ist, auf der anderen Seite wissenschaftliche Erkenntnisse einfach beiseite schieben nach dem Motto, passt nicht in unserem politischen Kram. Deswegen ist es eigentlich ganz einfach für den Özdemir. Ich sehe natürlich sein Problem. Das Problem bei uns ist, dass wir eine, ich sag mal, Gentechnik-Nachweisindustrie in diesem Lande haben, die sehr gut davon lebt, in Unterhosen und sonst sowas Gentechnik nachzuweisen. Das wird nämlich gemacht. Und dann, damit die Firmen dann ihr Papperl Gentechnik frei aufkleben können. Die sind natürlich gar nicht dafür, dass man jetzt solche Gesetze entschärft. Und auf der anderen Seite sehe ich das Problem, dass die Rückkehr zu den Methoden, wie sie Frau Ströbel angesprochen hat, in der Züchtung gerade bei uns sehr schwer wird, weil die Züchtung dieses Werkzeug schon vor Jahren genommen wurde. Und dann wieder vom Schraubenzieher zum Hammer zu kommen, ist in dem Fall gar nicht so leicht. Das können zwar die großen Konzerne und letztendlich, was die Politik hier tut, ist, den großen internationalen Konzernen die Karten zu spielen, weil die längst in Amerika und überall auf der Welt daran forschen, das problemlos hier machen können. Aber das mittelständische Zuchtunternehmen, das schon vor 10 Jahren die Technologie aufgeben musste, hat es viel schwerer, da wieder reinzukommen. Deswegen ist das ein anderer Aspekt, den man auch bedenken muss. Hier hat die Politik der Züchtungslandschaft zumindest und damit dem mittelständischen Unternehmen großen Schaden zugefügt.
Sehr klare Worte. Und ich höre auch aus Ihren beiden Worten ein Stück weit Enttäuschung und Frust auch raus. Wie gehen Sie da als Wissenschaftler damit um? Kann man das einfach zur Seite schieben und sagen, wir bleiben an diesem Forschungsgebiet entsprechend dran? Wie gehen Sie persönlich mit diesem Frust um?
Ich glaube, im allgemeinen Laboralltag versucht man das ein bisschen beiseite zu schieben. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig, gerade auch, was so sagen wir mal, der Ruf dieses Themas mit sich bringt. Also ich habe das sehr häufig, dass wenn ich anderen Leuten erzähle, was ich mache, dass dann große Fragezeichen und auch gleich alles irgendwie so ein bisschen, oh je, du gehörst ja zu den Bösen, so in der Art. Also das ist eher das, was mich so ein bisschen frustriert, aber ich versuche da halt gerade im Bekanntenkreis, wenn man so trifft, einfach ein bisschen aufzuklären, was versteht man eigentlich darunter, und die meisten Leute sind dann da auch eher neutral eingestellt durchaus. Ja, es ist ein bisschen frustrierend, weil man wirklich das Gefühl hat, wir werden überholt werden, und wie Sie auch schon beide so schön gesagt haben, wir können wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr den Anschluss finden. Es wird täglich neue Tools entwickelt, neue Möglichkeiten geschaffen, und man hängt sich leider so ein bisschen technologisch total ab.
Also, als ich so alt war wie Frau Ströbel, das ist schon sehr lange her, wurde die erste gentechnisch veränderte Pflanze erzeugt. Wir waren begeistert. Als junger Mensch ist man begeistert, weil man als junger Mensch offen ist für neue Technologien und sieht die Potenziale und die Chancen und möchte damit arbeiten. Und ich habe dann schnell damit begonnen, auch gentechnisch zu arbeiten. Heute ist es ähnlich. Die Studierenden, die wir haben, die jungen Leute, die Masterstudentinnen und Studenten, die zu uns kommen, sind hochinteressiert an CRISPR-Cas-Technologie, mit der wir ja routinemäßig arbeiten. Fast alle wollen ihre Masterarbeit auf dem Gebiet machen, weil junge Menschen neugierig sind und sagen, hier ist ein Potenzial, hier sind Chancen, ich möchte damit arbeiten, hier kann ich was bewirken, hier kann ich was verändern. Das ist gut. Aber man muss gleichzeitig sagen, ja, schön, ihr könnt hier eure Masterarbeit machen, aber CRISPR-Cas-Anwendung in der Züchtungswirtschaft zumindest, das ist praktisch in Deutschland ausgeschlossen. Ihr müsst dann nach North Carolina gehen. Dort sind die ganzen Firmen oder St. Louis. Da wird daran gearbeitet. Oder ihr geht zu BioNTech, die hunderte Gentechniker suchen, weil sie gentechnisch veränderten Impfstoff herstellen. Aber sie wollen eben mit Pflanzen arbeiten. Und hier sehe ich die weitere große Gefahr, dass auch der Nachwuchs wegbricht. Denn irgendwann haben wir keinen Nachwuchs mehr. Nicht? Und das wird dann ähnlich wie bei der Atomkraftwerk. Da gibt es keinen mehr, der ein Atomkraftwerk versteht, und da wird es auch keinen mehr geben, der CRISPR-Cas versteht. Die müssen wir uns dann aus China oder aus Indien importieren. Und gerade auch die ausländischen Studierenden, von denen wir sehr viele haben, werden sich fragen, ja, muss ich noch nach Deutschland kommen, mit CRISPR-Cas zu arbeiten? Wenn ich hier sehe, Politik und Gesellschaft wollen das gar nicht, dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Da kann ich das wenigstens auch im Feld an. Und das ist ein weiteres großes Risiko, was ich hier sehe. Ein Problem, was uns schon sehr besorgt.
Ein wiederkehrendes Argument ist dennoch, dass noch gar nicht alle Potenziale zur Klimaanpassung in Anbauverfahren ausgeschöpft sind, also auch beispielsweise in der klassischen Züchtung, und man doch erstmal diese nutzen sollte, bevor man zur Genschere greift. Also für mich klingt das erstmal vernünftig. Ist es auch vernünftig?
Natürlich kann man viel mit klassischer Züchtung erreichen. Und ich hatte ja gerade das Beispiel der Zuckerrübe genannt, hat 40 Jahre gedauert bis zur ersten Sorte. Wir haben eigentlich angesichts der Probleme, die eigentlich wohl jeder realisiert, nicht die Zeit, 40 Jahre zu warten. Und wir haben heute die Chance, in viel kürzerer Zeit viel größere Veränderungen durchzuführen, die für unsere Landwirtschaft, aber damit auch für die Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Und deswegen ist es verantwortungslos, auf diese Technologie, die sicher und beherrschbar ist, nochmal siehe BioNTech-Impfstoff, auf diese Technologie zu verzichten.
Wenn wir so langsam zum Abschluss kommen und sagen, was sind die Appelle, die wir jetzt an Politik und Verbraucher richten wollen? Vielleicht fangen wir mit den Verbrauchern an. Frau Sträuble, was würden Sie sagen in einem Satz, der Appell an die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Thema neue Züchtungsmethoden? Was würden Sie denen gerne mit auf den Weg geben?
Ich glaube, einfach als Hinweis oder so, tatsächlich einfach offen zu sein für neue Methoden, sich darüber zu informieren und eine Meinung darüber zu bilden. Jeder darf seine Meinung haben, das ist völlig in Ordnung. Es muss auch nicht jeder allem zustimmen, aber ich wäre sehr dafür, wenn nicht so sehr stilisierte Darstellungen einfach beibehalten und übernommen werden, sondern dass sich einfach Verbraucher auch informieren und offen bleiben gegenüber neuen Möglichkeiten.
Und damit abschließend gefragt, Herr Professor Jung, welchen Appell würden Sie der Politik mitgeben?
Ganz einfach, sie soll wissenschaftliche Erkenntnisse wahrnehmen. Das ist alles. Und von denen gibt es jede Menge. Es gibt Studien der EU, des Bundesministeriums zum Beispiel zur Risikoforschung, Sicherheit gentechnisch veränderter Pflanzen etc., Stellungnahmen zu Chancen und Risiken. All dies einfach nur wahrnehmen und dann die Entscheidung treffen. Und so wie man das mit dem Klimawandel macht, wissenschaftliche Erkenntnisse wahrnimmt und dann die Entscheidung trifft, so würde ich mir das auch mal für die Gentechnik wünschen.
Dann möchte ich Ihnen beiden ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass es auch zumindest ein Stück weit dazu beiträgt, Verbraucherinnen und Verbrauchern Ängste zu nehmen und der Appell an die Politik auch ein Stück weit gehört wird. Es würde mich sehr freuen, und nochmal ganz herzlichen Dank an Sie beide.
Gerne.
Gerne.
Tschüss.